Willkommen bei Platzgeflüster Thüringen, dein Podcast rund um den Amateurfußball in unserem schönen Freistaat. Von der Thüringenliga bis zur Landesklasse und darüber hinaus. Wir sprechen über Vereine, spannende Geschichten vom Spielfeldrand und exklusiven Stimmen von Fußballbegeisterten. Authentisch, emotional nah dran, direkt aus den Herzen des Thüringer Fußballs. Heute zu Gast bei mir im Podcast, beziehungsweise ich bei ihm in Bad Langensalza, der Präsident von Preußen Bad Langensalza, Benno Habauer. Ja, vielen Dank, dass du mein Gast bist und ich mit dir reden darf rund um die Feierlichkeiten 125 Jahre Preußen Bad Langensalza. Du wirst uns viele Einblicke geben rund um die Feierlichkeiten, wirst uns mitteilen, was für dich gute Jugendarbeit auszeichnet, aber auch, wie du es Jahr für Jahr schaffst, einen Thüringenliga-Kader konkurrenzfähig zu gestalten. Ich freue mich aufs Gespräch und rein, auf geht's.
Ja, hallo Ronny, freue mich sehr über die Einladung. Platzgeflüster Thüringen, mittlerweile ja doch schon einige Folgen im Netz und ich habe es natürlich auch verfolgt. Freue mich über die Einladung. Ja, freue mich, dass du hier nach Bad Langensalza gekommen bist, in die schönste Stadt der Welt, würde ich jetzt mal so sagen. An einem Montagvormittag und ich denke, du redest genauso gerne über Fußball wie ich und das passt dann schon. Wir kriegen da, glaube ich, ganz gute Themen beackert.
Ja, Benno, zu Beginn des Podcasts ist es jetzt schon Tradition geworden, dass sich der Gast im sogenannten Elevator-Pitch 60 Sekunden vorstellt. Wenn es ein bisschen weniger wird, ist auch nicht schlimm. Wenn es ein bisschen mehr wird, auch nicht. Von daher laufen deine 60 Sekunden jetzt. Stell dich einfach mal vor.
Ja, also ich denke, viele kennen mich auch. Benno Habauer, 55 Jahre, gebürtiger Bad Langensalza, ja, und auch nie so richtig aus der Stadt weggekommen. Bin hier im Verein seit 1994 als Spieler aufgelaufen, jetzt viele Jahre im Vorstand tätig. Beruflich bin ich als Leiter der Innenrevision eines Unternehmens in Neu-Isenburg tätig, kann das aber von zu Hause aus im Wesentlichen ausüben, sodass es mir auch die Möglichkeit gibt, auch mal zwischendurch für den Verein tätig zu werden und auch mal einen Montagvormittag einen Podcast aufzunehmen mit dem Ronny. Ich halte die Fahne der Stadt so ein bisschen auch hoch, versuche den Verein mit vielen, vielen anderen Leuten gemeinsam gut zu führen. Und von daher werden wir uns jetzt mal eine Stunde über Fußball austauschen.
Ja, davon gehe ich aus. Das erste Thema hat mich auch direkt zu dir geführt. Und ich denke, jeder, der irgendwie was mit Fußball in Thüringen zu tun hat oder sich auch dafür interessiert, hat es definitiv mitbekommen. Ihr habt 125 Jahre Preußen Bad Langensalza gefeiert und feiert es hoffentlich immer noch. Was bedeutet dieses Jubiläum für dich persönlich? Du bist ja jetzt schon wirklich viele Jahre, Jahrzehnte im Verein. Was bedeutet das für dich persönlich und für den gesamten Verein, so ein Jubiläum?
Ich glaube, Jubiläen zu feiern ist für den Verein eine ganz wichtige Geschichte, einfach weil man so seine Grundwerte eigentlich an Generationen weitergibt und diese Generationen zusammenzuführen an so einem oder in so einem Jubiläumsjahr ist immer ganz wichtig. Das hat man auch gemerkt, das hat Spaß gemacht in der Vorbereitung. Wir sind ja nicht nur jetzt im März, wo dieser Jahrestag anstand, in den Feierlichkeiten, sondern wir werden das über das ganze Jahr so ein bisschen verteilen. Aber diese Veranstaltung im März, das war schon wirklich ein richtig toller Abend und 160 Gäste, die dann auch im Nachhinein gesagt haben, Mensch, ihr habt da wirklich auch für die Tradition des Vereins ganz, ganz viel getan und viel in Erinnerung gerufen. Das, glaube ich, hat den Verein auch in seiner gesamten in seinem Zusammenhalt nochmal richtig nach vorne gebracht und das hat auch Spaß gemacht.
Ja, so ein Jubiläum ist auch nicht mal nebenbei vorbereitet. Wie sahen so die letzten Wochen oder die Wochen dann vorm Jubiläum für dich aus? War sicherlich recht stressig.
Absolut, Ronny. Wir haben ja vor einem Jahr die Idee gehabt, doch was Besonderes zu machen. Wir haben uns da auch im Vorstand so eine Projektgruppe gebildet, die sich dann auch, ich glaube, alle vier Wochen getroffen hat. Das hat dann richtig Fahrt aufgenommen. Natürlich war die Intensität zum Ende hin dann richtig groß, weil wir haben ja auch einiges an Präsentationen, an Filmmaterial zusammengestellt, das zusammenzuschneiden, das im Burgtheater, also in diesem Kino auszuprobieren, Tests laufen zu lassen. Das hat schon richtig Zeit gekostet, aber das Ergebnis hat es letztendlich gerechtfertigt. Und es war ja keine One-Man-Show, es waren ja wirklich viele im Boot, die damit geholfen haben. Und wenn ich gesehen habe an dem Abend, wie viele Helfer dann auch dabei waren, die Frauenmannschaft hat die Versorgung gemacht und viele haben sich mit eingebracht, das hat am Ende den Zeitaufwand auch gerechtfertigt.
Hm. Ja, jetzt erklär mal für jemanden Außenstehenden, der vielleicht die Preußen-DNA jetzt nicht so inne hat oder auch gar nicht kennt, erklär mal die Vereinsidentität, erklär mal so, was den Verein Preußen-Bad Langensalza ausmacht.
Also ich habe Preußen-Bad Langensalza am Anfang, wo ich hierher gekommen bin oder in den Verein gekommen bin, gar nicht so wahrgenommen nach außen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, ein sehr, sehr anerkannter regionaler Fußballverein, auch über die Grenzen hinweg, die Stadtgrenzen hinweg. Wir sind hier in der Stadt, glaube ich, angekommen und ja, man wird wahrgenommen, positiv wahrgenommen, glaube ich. Das ist sehr, 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 sehr häufig auch in Gesprächen mitzubekommen. Und was eigentlich den Verein ausmacht, das ist nicht unbedingt das Sportliche, sondern wir wollen natürlich auch Vereinsleben schaffen. Ja? Und dieses Vereinsleben mit Betonung auf Leben, dass sich hier die Jungs und Mädels, die bei uns ihrem Hobby nachgehen oder diesen Verein einfach geil finden, weil sie passive Mitglieder sind, dass die sich hier drin wohlfühlen. Und das hegen wir und pflegen wir oder versuchen wir zu pflegen. Und ja, das ist so die DNA, glaube ich. Wir sind ein familiärer Verein, wollen das auch bleiben, wollen der Amateurverein bleiben. Neben dem großen Handballclub, neben dem Profiklub hier in Langensalza, ja. Eigentlich als Gegensatz dazu. Aber mit über 400 Mitgliedern, glaube ich, müssen wir uns nicht verstecken und auch nicht kleiner machen, als wir sind.
Ja. Ja, jetzt gehören ja zu den Akteuren, zu einer Familie natürlich auch immer Personen. Welche Personen stehen so sinnbildlich für Preußen-Bad Langensalza? Vielleicht auch nicht nur aktuell, sondern auch in der Vergangenheit. Wen würdest du dann nennen?
Also 125 Jahre ist ein langer Zeitraum, ja. Und ich habe mich mit dieser Vereinsgeschichte auch intensiv auseinandergesetzt. Ich hatte ja auch mal ein Buch geschrieben über den Verein, so eine Vereinschronik. Mhm. Ja, es gibt da sicherlich in jeder Zeitepoche verschiedene Personen. Zum einen der Ernst Schmidt in den 30er Jahren, der so ein bisschen das erste professionelle Fußballspiel eigentlich hier in die Stadt gebracht hat, indem er als Kammgarn-Werke Geschäftsführer Spieler hierher geholt hat, die bei ihm in der Firma gearbeitet haben, und auch diese Hochzeit in den 30er Jahren, wo Bad Langensalza ja wirklich auch um Meisterschaften in Mitteldeutschland mitgespielt hat, der hat das hier so ein bisschen eigentlich als Fußballstandort etabliert. In der Nachkriegszeit erinnere ich mich an Heinz Zöller, einer, der über 20 Jahre hier als Trainer gearbeitet hat, diesen Verein am Laufen gehalten hat. Auch jetzt die Söhne und Enkel waren auch zur Jubiläumsfeier dabei. Und dann in den 70er Jahren als Bad Langensalza, als Landbau Bad Langensalza in der DDR-Liga gespielt hat, also zweite Liga, für die das nicht mehr wissen, da waren sicherlich Personen wie Heinrich Loth und Gotthilf Degenhardt, Leute, die das hier richtig in die Hand genommen haben und ja, bis zur Wendezeit eigentlich einen guten Drittligaverein geführt haben in der Bezirksliga. Hm. Und nach der Wendezeit, als wirklich der Langensalza Fußball auch am Boden lag, bis in die Kreisliga durchgereicht wurde, was den Männerbereich betrifft, da haben dann Personen wie Joachim Fellenberg und Thorsten Otto den Verein wieder auf gesunde Füße gehoben, haben den konsolidiert, auch finanziell auf breitere Basis gestellt. Und ja, als der Joachim Fellenberg dann, ich glaube 2006, gesagt hat, jetzt wäre es Zeit, dass ihr Jüngeren, die ja nach Erfolg lechzen, ja, übernehmen. Und da haben der André John und meine Person dann damals das Ruder in die Hand genommen. Und ja, das ist so quasi über viele Jahre dann auch, ja, die waren viele Jahre im Werk. Es gab wenig Fluktuationen und das war, glaube ich, auch ein Vorteil für den Verein.
Hast du ja in deiner Zeit, als du dann, sag ich mal, in den Vorstand gekommen bist, hast du da so aus der jüngeren Geschichte, sage ich mal, so zwei, drei Momente, die dir prägend in Erinnerung geblieben sind, die du ja vielleicht mal mit uns teilen kannst?
Ja, also ich habe 1994 hier angefangen als Spieler in der zweiten Mannschaft. Ich kam vom Handball hier in Bad Langensalza. Bin dann auch 98 schon in den Vorstand gekommen, weil ich als gelernter Bankkaufmann dann halt mit den Finanzen eigentlich ganz gut umgehen konnte und war dann Kassenwart. Ja, das bot sich an, genau. Und ja, da bin ich sicherlich so ein bisschen reingeschubst worden, aber das hat durchaus auch Spaß gemacht. Es ist unterschiedlich, also wenn man den Verein als Spieler wahrnimmt oder dann in leitender Funktion oder auch als Funktionär tätig ist. Die Spielerzeit war natürlich viel entspannter. Ja, da bist du ins Stadion gefahren, hast dein Training gemacht und hast mit den Jungs dann in der Kabine gesessen. Das ist das, was man natürlich heute vermisst, diesen Kabinenöl, ja, was eigentlich jeder Fußballer genießt. Ja. Und als Vorstand oder auch in leitender Funktion hast du halt die Aufgabe, diesen Verein zu führen. Das ist eine ganz andere Sichtweise und das verändert sich auch, ja, wenn man als junger Mensch da reingeschubst wird. Und jetzt, wenn man es ein paar Jahre gemacht hat und über einen langen Zeitraum, dann verselbstständigt sich einiges, wird zur Routine. Aber eben sollte es nie so sein, dass die Ideen ausgehen. Und ich glaube, die Spielerzeit war die schönere Zeit, muss ich echt sagen, weil das einfach entspannter war. Aber man kriegt auch seine Motivation und seine schönen Momente in dieser Funktion.
Was meinen für uns? Was war so dein schönster Moment?
Ja, man Erinnerungen bleiben natürlich immer Titel, ja. Wir waren mal Bezirkspokalsieger 2008. Das war, glaube ich, auch mein einziger Titel. Den haben wir in der Halle, glaube ich, nochmal eingeholt. Da waren wir nicht so verwöhnt und den haben wir natürlich auch ausgiebig gefeiert. Aber natürlich war das dann 2019 das Thüringen-Pokalfinale mit all seinen Facetten von dem Halbfinale in Büsleben, mit dem Finale im Steigerwaldstadion. Mit Medienberichterstattung im Fernsehen, das war natürlich eine Zeit, die war total aufregend. Und diese 6 Wochen vor und nach diesem Finale waren natürlich absolut geil, das muss ich echt sagen. Das wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Das nimmt man einmal mit und das prägt einen auch. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Neben den Schlüsselmomenten, sage ich mal, Schlüsselerlebnissen, hast du ja schon gesagt, was euch wichtig ist als Verein, regional verwurzelt und auch ja, mit einer nötigen Demut dann die Vereinsarbeit zu leisten. Wie willst du das in Zukunft sicherstellen, dass das so bleibt? Zum einen der sportliche Erfolg. Ich meine, ihr spielt jetzt schon viele Jahre in der Thüringenliga mit. Und aber auch, sag ich mal, das, ja, den regionalen Aspekt nicht zu verlieren, die eigene Jugend vielleicht nicht zu verlieren. Wie wollt ihr das in Zukunft sicherstellen?
Absolut wichtig, immer diesen regionalen Ansatz im Auge zu behalten, dass eigene Jungs aus dem eigenen Verein diesen Weg, ob das in die zweite oder in die erste Mannschaft ist, mitzugehen, ja, diese Preußen-DNA auch in diese Mannschaften zu tragen. Das ist natürlich nicht einfach, ja, wenn man im Nachwuchs in der Kreisoberliga spielt und dann diesen Schritt in die Thüringenliga zu gehen, da hatten es andere Generationen vorher einfacher, ja, die halt diesen Weg von unten nach oben gehen konnten im Männerbereich. Jetzt müssen sie halt manchmal Geduld haben und das ist heute bei der heutigen Jugend manchmal nicht ganz so einfach, ja, und trotz allem sind wir gut aufgestellt, das muss ich sagen. Wir müssen immer an einigen Schrauben drehen, das muss jeder Verein. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Preußen-Langensalza auch in Zukunft eine gute Adresse sein wird hier in der Region. Und solange wir seriös rüberkommen und ich glaube auch ein Anlaufpunkt sind, wo sich die Leute wohlfühlen können und gerne ins Stadion zum Training oder zum Wettkampf kommen, dann sollte das auch die nächsten Jahre noch ganz gut funktionieren.
Jetzt wandelt sich ja nicht nur der Fußball im Jahre der Zeit, sondern eben auch ja, das Ganze drumherum, die Vereinsarbeit, auch wie man Vereine führen muss, um einfach ja, mit der Zeit zu gehen. Wie stellt ihr das sicher, dass ihr da, sag ich mal, immer den Zeitgeist trefft und euch auch stetig weiterentwickelt? Und zweite Frage auch dahingehend, gibt es auch aktuelle Ideen, ein aktuelles Beispiel, wo er sagt, Mensch, wir wollen mal was anderes probieren?
Ja, andere Sachen zu tun, also auch sich gegebenenfalls auch von anderen Vereinen zu unterscheiden. Das war immer so ein Merkmal, wofür ich gestanden habe, ja, oder was ich versuche. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine große elektronische Anzeigetafel, die sehr digital, die sehr viele digitale Möglichkeiten bietet, auch in der Außendarstellung. Wir können da auch Public Viewing veranstalten. Ja, und das sind halt Dinge, wo natürlich Investitionen getätigt werden müssen, aber als die Idee entstanden ist und auch das, was man daraus machen kann. Und wenn man es dann letztendlich auch umgesetzt bekommt, dann sind das auch Dinge, wo man sagt, hey, passt. Es war jetzt nicht, wo man sagt, das ist viel zu viel für einen Amateurverein, sondern das sind schon mal Dinge, wo man sich auch, ja, was man nicht alltäglich in der Thüringenliga hat. Ja. Und was war die erste Frage, Ronny? Ich habe es vergessen.
Hast du im Prinzip schon beantwortet. Also ein Verein muss sich ja weiterentwickeln, ja. Logischerweise, und mit der Zeit gehen. Wie stellt ihr das sicher?
Ja, also die Ideen dürfen nicht ausgehen. Ja. Also wir wollen den Leuten schon, die hier den Verein nach außen hin auch ja, darstellen, an Spielern, an Trainern, an selbst wenn es der Ordner oder der Bratwurstbrater ist, ja, die sollen sich hier wohlfühlen. Mhm. Ja, und solange das gegeben ist, solange man auch jeden ernst nimmt, ja, und auch seine gewisse Wertschätzung rüberbringt, ja, und das glaube ich im Ehrenamt immer ganz, ganz wichtig, dass man versucht, jeden mitzunehmen, ja, und mir ist der F-Junioren-Spieler genauso wichtig wie der Ordner oder der Spieler der ersten Mannschaft, ja, und wenn man diese Probleme versucht zu lösen, die auch an uns herangetragen werden, dann fühlen die sich auch mitgenommen und das versuchen wir zu lösen und dann fühlen sich die Leute auch wohl im Verein.
Also wer sich überzeugen möchte von der digitalen Anzeigetafel, kann das natürlich gerne tun. Das ist nicht das einzige Highlight hier in den Sportstätten, muss man sagen. Also es ist wirklich ein wunderschönes Stadion und immer eine Reise wert, egal ob man jetzt Preußen-Fan ist oder nicht. Also ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, mal vorbeizuschauen. Meines Wissens ist es ja in städtischer Hand. das Stadion. Das ist ja auch Hand, nicht ja. immer einfach.
Wie funktioniert es hier? Wir haben ganz guten Draht zur Stadt, das muss ich auch sagen. Ja, natürlich gibt es mal Reibungspunkte, aber das ist normal, weil Vereine und Kommune ist nicht immer auf einer Wellenlänge. Mhm. Das ist aber nicht schlimm. Probleme gilt es zu lösen. Man muss kommunizieren und dafür stehen wir auch. Als dieses Stadion umgebaut wurde saniert wurde, ja, da haben wir uns auch mit eingebracht. Ja, wir haben ca. 1000 Stunden in Eigenleistung auch mit eingebracht, ob das Pflasterarbeiten oder sonstige Dinge waren. Und wenn man diese Tribüne sieht, ja, die Stadt hatte eigentlich vor, da keine Bestuhlung hinzumachen, sondern einfach nur Betonstufen hinzulegen, so wie es in Sonneberg ist, ja, kann ich mich erinnern. Ja. Da hab ich gesagt, das funktioniert nicht. Ja, da sind auch Schulsportfeste. Und dann haben wir halt in die Hand genommen, zu sagen, komm, lass uns doch Bestuhlung, diese Sitzbänke da drauf machen, schön in Schwarz-Weiß und mit einem schönen Schriftzug. Und das haben wir als Groundfounding-Aktion gemacht. Es hat funktioniert. Innerhalb von einer Woche waren die ganzen 400 Sitzschalen weg. Und das gibt natürlich auch nach außen hin ein ganz tolles Bild. Ja. Und das hat letztendlich der Verein dann der Kommune ja übergeben. Ja, gesagt, hier, das haben wir dazu geleistet. Und ja, letztendlich waren sie ja froh, dass es so gekommen ist.
Hat auf jeden Fall absoluten Wiedererkennungswert, muss man so sagen. Ist ein Hingucker und können sich andere Kommunen, Städte und Vereine definitiv was abschauen. Gehen wir mal zum Sportlichen. Also Thüringenliga ist auch, sag ich mal, ja nicht selbstverständlich da, so lange dabei zu sein und auch ja, regelmäßig mittlere Tabellenplätze anzustreben, mal oben anzuklopfen, auch mal schwere Phasen zu überstehen. Wie schafft ihr das so, den sportlichen Ehrgeiz, den ja jeder hat? Man setzt sich ja so sportlich auch Ziele, diese Ziele dann zu erreichen und trotzdem eine realistische, bodenständige Vereinsführung sicherzustellen?
Ja, also die Thüringenliga war eigentlich in den Nullerjahren für uns unerreichbar. Ja, wir haben uns da eigentlich gar nicht mit beschäftigt, als das dann doch wie so eine goldene Generation hier in Langensalza gab mit Spielern wie Domainski, Walter, Jendrek, John, um nur einige zu nennen, kam das hoch, dass die Jungs also über die Landesklasse dann oben angeklopft haben in die Thüringenliga. Und wir sind im ersten Jahr, als wir dann aufgestiegen sind, 2014 etwas blauäugig rangegangen, sind auch gleich wieder abgestiegen. Aber mittlerweile sind wir 9 Jahre da oben. Ja. Und diese Liga ist aus meiner Sicht richtig, richtig geil. Ja, man spielt auf ordentlichen Sportplätzen in schönen Stadien und es wird auch Fußball gespielt, der sehenswert ist, ja, in vielen Spielen. Und das gilt es zu hegen und zu pflegen. Das ist auch der Ansatz, den wir haben, wo wir gesagt haben, wenn die erste Mannschaft funktioniert, nach außen hin auch ein gutes Bild abgibt und sich die Leute damit identifizieren, ja, und auch die Spieler und die Trainer da Bock drauf haben, dann werde ich alles dafür geben, dass wir diese Liga auch hier in Bad Langensalza möglich machen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, andere Städte würden das gerne jedes Jahr haben und genießen dürfen. Und die versuchen es auch jedes Jahr dahin zu kommen. Mhm. Manche wollen die Liga, weil es so schön ist, nicht mal nach oben verlassen. Ja, wir sehen es ja. Das ist ja auch immer ein Thema, die Nichtaufsteiger. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das müssen die Leute auch begreifen, dass das unglaublich viel Aufwand bedeutet, eine Thüringenliga-Mannschaft auf die Beine zu stellen, sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Ja, wenn man diesen Teich mitschwimmen will oder in diesem Teich mitschwimmen will, dann muss man auch die Bedingungen akzeptieren. Die sind nicht einfach. Ja, wir müssen mehr machen als andere in der Vorbereitung auf eine Saison. Wir müssen versuchen, Dinge anders zu tun, um die Spieler einfach auch für diesen Verein interessant zu machen. Und wenn uns das gelingt, werden wir das auch in Bad Langensalza halten können, diese Thüringenliga. Aber wir haben keine Garantie. Ja, da wollen andere rein und wir müssen halt diesen Platz verteidigen.
Ja, so eine Thüringenliga-Saison ist ja auch nicht am Schreibtisch in 10 Minuten vorbereitet. Ich würde es mal trennen in 2 Aspekte. Das eine ist so die Kaderzusammenstellung, da würde ich gleich drauf eingehen. Das andere ist natürlich, du hast es angesprochen, ist natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Wie stellt ihr das sicher, dass das immer passt? Und zu welchem Zeitpunkt macht ihr das? Habt ihr da tatsächlich so einen Budgetplan, der bis zum Zeitpunkt X stehen muss? Oder wie geht ihr da ran? Vielleicht lernt auch der ein oder andere mal was draus.
Ja, der finanzielle Aspekt natürlich in der Thüringenliga, brauchen wir nicht drum herum reden. Ja? Also das ist schon ein Aufwand, den man betreiben muss, wenn man da mitspielen will. Und wenn man nicht nur mitschwimmen will, sondern einfach auch ein paar Akzente setzen will, dann muss man auch die Bedingungen akzeptieren. Ja, das tun wir. Wir haben aber auch gesagt, wenn wir diesen Weg gehen, dann dürfen wir anderen Mannschaften im Verein nichts wegnehmen. Ja, also entweder gelingt es uns, Gelder zu generieren, die dann auch von Sponsoren direkt in die erste Mannschaft fließen. Die können dann auch dafür gewonnen werden. Aber andere Mannschaften haben auch Wünsche, Begehrlichkeiten, die sollten trotzdem erfüllt werden können. Ja? Und das ist mir wichtig, dass da auch keiner sich zurückgesetzt fühlt. Und deswegen wird es da sicherlich Unterschiede geben. Die muss es auch geben, ja? Weil es eben so ein bisschen semi-professioneller Fußball ist. Aber es ist auch eine Perspektive, die jungen Spieler für uns im Verein haben, mal Thüringer zu kicken hier für ihren eigenen Verein. Und deswegen, wenn man es, glaube ich, ganz gut rüberbringt, dann wird das auch akzeptiert. Ja, die Planungen für die finanziellen Dinge, die werden immer schon im Halbjahr für das Folgejahr aufgestellt. Ja, also da haben wir auch ein Budget. Ja, wir haben ca. 60 Sponsoren, die uns unterstützen, und sollte doch mal einer wegbrechen, dann ist das sicherlich auffangbar, weil wir eben doch breit gestreut sind. Aber im Wesentlichen ist das Budget auch in den letzten Jahren unverändert geblieben. Und da können wir sehr froh und glücklich drüber sein, sodass wir da auch langfristig eine Planung hinbekommen. Ja? Und das wird dann auch so sein, dass wir keine dummen Dinge tun. Ja? Einfach Dinge, die wir uns nicht leisten können, sondern nur dann, was letztendlich auch ins Budget passt. Dann wird eher gesagt, dann müssen wir halt auch mal auf irgendwas verzichten, zurückstecken. Aber bisher sind wir sehr gesund und seriös durch die Jahre gekommen. Und das wird auch, solange ich, glaube ich, hier was zu sagen habe, so bleiben.
Mhm. Ja. Wie viele entscheiden damit, ob jetzt was ein dummes Ding ist oder nicht?
Das wird der geschäftsführende Vorstand sein. Natürlich die sportliche Leitung ist da mit im Boot. Mhm. Lars Harnisch, Thomas Wirth werden natürlich ihre Vorstellungen äußern. Wo brauchen wir was? Wo müssen wir Dinge tun? Wen wollen wir unbedingt halten? Wo wir gegebenenfalls auch mal nachjustieren müssen. Aber im Wesentlichen ist es der geschäftsführende Vorstand, der Finanzer, die drei, also die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, meine Person.
Okay.
Und die entscheiden dann.
Also klassisch?
Ganz klassisch, ja. Aber okay. Wenn es um die finanziellen Dinge geht, muss es letztendlich auch der geschäftsführende Vorstand machen. Der ist letztendlich auch in der Haftung. Ja,
also ja nichts anderes. Ne? Ich sage immer, unter einem fünfstelligen Betrag geht da eigentlich gar nichts für so eine Thüringen-Liga-Saison, die zu planen. Würdest du da mitgehen oder nur das? Es hat ja nicht jeder eine Vorstellung davon.
Ja, definitiv. Also da machen wir uns auch nichts vor. Das geht schon in Größenordnung, die wir uns vor 15 Jahren eigentlich nie hätten trauen dürfen, zu sagen, Mensch, wir können ja mal Geld in die Hand nehmen. Ja, aber das ist auch gewachsen in den Jahren. Ja, also gesund gewachsen, würde ich es mal nennen. Ja, und wir haben immer Step by Step diese Mannschaft entwickelt, diesen Verein entwickelt. Ja, und das hat uns dann die Gelegenheit gegeben, auch mal einen Amateurvertrag zu machen. Das ist nun mal so, ja, auch um Spieler mal langfristig zu binden. Ja, das sind Dinge, die man halt auch mal tun darf, würde ich es mal nennen, weil es auch nicht verboten ist. Aber es darf nicht die Überhand nehmen. Also wir wollen nicht diesen Söldnertum hier in Langensalza haben, sondern aus der Region, für die Region Fußballer gewinnen, die sich damit identifizieren können, dann passt das auch. Aber fünfstellig natürlich, machen wir uns nichts vor.
Amateurvertrag, auch das weiß jetzt vielleicht nicht jeder, deswegen erklär mal ganz kurz, was hat es damit auf sich, was ist das und vor allen Dingen, warum macht ihr es?
Grundsätzlich geht es in die eine Richtung, weil es gibt ja doch gewisse Spieler, die auch den Anspruch haben, weil sie schon mal Oberliga oder vielleicht auch Regionalliga gespielt haben, sich abzusichern über die Berufsgenossenschaft. Und man hat also mit einem Amateurvertrag auch ein, ich nenne es mal, geringfügiges Beschäftigungsverhältnis. Und damit ist man auch über die Berufsgenossenschaft versichert. Mhm. Das würde einem im Verletzungsfall dann halt auch dahingehend helfen, dass man bessere Reha-Maßnahmen bekommt und letztendlich auch das Gehalt über die Berufsgenossenschaft, das Gehalt in dem Sinne, das ist ein geringfügiges Gehalt, über die BG dann auch abgesichert ist, ja, und über die Knappschaft. Und von daher macht man das im Ausnahmefall. Wir haben zwei Amateurverträge. Aber das ist nicht die Regel, sondern das ist eher die Ausnahme.
Okay. Also für den Spieler verstanden, für den Verein, hast du schon angedeutet, Vorteil natürlich, kannst du ihn auch mal 1-2 Jahre länger binden gegebenenfalls.
Genau, es unterliegt also diesen ganzen, nicht den normalen Wechselregularien, sondern solange wie der Vertrag läuft, das ist ja ein Arbeitsverhältnis letztendlich, den kann man natürlich auch auflösen. Aber letztendlich bedeutet es auch auf der anderen Seite für den Verein eine Sicherheit. Aber man hat natürlich auch eine Verpflichtung, die man eingegangen ist und die gilt es dann auch umzusetzen.
Genau. Also jetzt wollen wir natürlich kein falsches Bild hier streuen. Du hast es gesagt, aktuell zwei und das ist eine Ausnahme.
Genau.
Ich denke, dann belassen wir es auch zum Thema Amateurvertrag, aber nicht zum Thema Kaderplanung, habe ich ja gesagt. Jetzt klar, ihr schaut regional, das hast du angesprochen. Natürlich ist das schwierig, hast du auch gesagt, dann nur mit regionalen, nur mit eigenen Nachwuchs eine Thüringen-Liga-Mannschaft wettbewerbsfähig zu halten. Das heißt, man muss sich schon auch hier und da überregional umschauen. Und da seid ihr natürlich nicht die Einzigen, sondern das machen logischerweise alle anderen Vereine auch. Wie versucht ihr euch da von anderen Vereinen abzusetzen und dann gegebenenfalls auch Spieler von euch zu überzeugen?
Ja, ich denke mal, die Schnellen schlagen die Langsamen. Ja? Und wir sind sehr zügig im Wesentlichen auch unterwegs, versuchen auch relativ zeitnah mit unseren Jungs in die Gespräche zu gehen, wo es sich was auftut, wenn jemand gehen sollte, um dann auch Ersatz recht zeitnah nicht nur zu beschaffen, sondern die Kontakte herzustellen. Das geht eigentlich schon ein halbes Jahr vor Saisonende los. Ja, also wir sind jetzt mit unseren Kadergesprächen durch, was unsere jetzigen Jungs betrifft. Und wir haben halt wirklich das Glück in diesem Jahr, dass wir den Kader im Wesentlichen zusammenhalten, sagen wir mal 90% und nur ein paar Stellschrauben von außen brauchen. Vielleicht 3-4 Positionen neu besetzen wollen, auch den eigenen Nachwuchs damit reinzunehmen. Also wir werden wieder 2A-Jugendliche hochziehen. Und ich glaube, die Hausaufgaben sind gemacht. Und abzuheben von anderen Vereinen, sage ich, die Region geht bei uns, sagen wir mal, bis Erfurt. Ja? Und wenn man mal so ringsherum schaut, sind ja doch im Wesentlichen unterklassige Vereine da, wo aber auch potenziell gute Spieler, die Bock haben auf Thüringen-Liga-Fußball sind, ob das Richtung Mühlhausen, Richtung Eisenach, Richtung Gotha ist, Richtung Sondershausen.
Haifischbecken, ja.
Ganz genau. Aber alles, was ich aus Richtung Erfurt versuche, von Langensalza zu überzeugen, die müssen einfach an der Höhe vorbei. Ja? Und da muss ich halt immer versuchen, sie um Dachwicht drum rumzufahren zu lassen. Aber das ist auch ein gesundes Verhältnis. Und das ist, mal gelingt es uns, mal nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Und wir sind nicht besser oder schlechter als andere. Wir versuchen uns seriös über die Jahre auch einen Namen zu machen in der Region. Das wird, denke ich, auch zur Kenntnis genommen, dass wir nicht Dinge tun, die wir uns nicht leisten können. Oder am Ende müssen die Jungs Spaß haben, hierher zu kommen zum Training. Und das ist eigentlich das, was ich mit weitergebe. Und ich glaube, wir haben in diesem Winter mit dem Max Dietrich aus Lengenfeld-Stein jemanden dazugeholt, der sich, glaube ich, auch sehr schnell akklimatisiert hat hier, mit dem Paul Jordan und dem Philipp Quietok, der sich leider verletzt hat. Zwei ganz junge Spieler aus Erfurt dazugeholt, die sich auch hier ganz gut gemacht haben. Und das ist eigentlich das, was wir auch nach außen bringen. Hier können sich junge Spieler entwickeln. Ja, und wenn sie irgendwann den Anspruch haben, weiterzugehen, dann können sie das gerne tun. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass ein Trainer Thomas Wirth sehr auf junge Spieler, die Potenzial haben, die Bock haben, Thüringen-Liga-Fußball zu spielen und lernwillig sind. Ja, das ist, glaube ich, das Thema, muss sagen. Und dann haben wir noch eine gute Infrastruktur. Und wenn wir mal über den Rasenplatz gehen, dann sagen die einen, hey, würde ich gerne mal spielen. Also das ist auch manchmal ein Thema.
Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es zieht. Also absolut, ich hatte es ja angesprochen, ist wirklich sehenswerte Sportstätte und da hätte selbst ich Bock drauf zu spielen. jetzt machst du es ja schon länger, also auch die Kaderplanung, sage ich mal. Hat sich da an der Herangehensweise in den letzten 10 Jahren was verändert? Sind die Gespräche anders geworden? Sind die dir gegenüber, die jungen Leute dann natürlich, hat sich da was verändert? Musst du da irgendwie anders rangehen oder musstest du selber was verändern?
Ja, ich glaube, die Erfahrung spricht da so ein bisschen auch für uns jetzt. Man war doch auch in den Anfangsjahren etwas unsicher, wenn man Spieler angesprochen hatte. Ja, mittlerweile ist das Routine geworden. Ja, und man weiß auch, ein gutes Netzwerk mittlerweile zu haben. Ja, also ich glaube, ich habe in meinem Handy sind 1800 Telefonnummern drin. Ja, und da ist sicherlich auch ein ganz, ganz großer Anteil an Landesklasse- und Thüringen-Liga-Fußballern drin. Ja, und Oberliga-Fußballern, Trainern und sonstigen. Also man hat wirklich sich ein mit einem Thema befasst, was sich immer mehr natürlich dann auch auftut, wo man sagt, es ist eigentlich relativ einfach, auch an Kontaktdaten ranzukommen mittlerweile. In den Gesprächen selbst, ja, würde ich nicht sagen, dass das groß sich verändert hat. Manchmal fragt man sich halt bei jungen Leuten, die vielleicht doch nicht jeden Ball gerade ausstoppen können, was da für Forderungen gestellt werden. Aber man muss sie dann letztendlich auch nicht immer erfüllen und muss denen auch mal sagen, pass auf, es ist vielleicht besser, wenn wir uns auf anderer Ebene unterhalten. Man muss auch nicht jeden Unsinn mitmachen. Ja, also das muss man einfach so sagen.
Was war so die verrückteste Forderung?
Gut, das Normale ist eigentlich bei Spielern vielleicht bei der Arbeit zu unterstützen. Das ist vollkommen okay. Forderungen, natürlich die finanziellen Dinge, die dann doch manchmal exorbitant auch in Amateurvertragsgrößen gehen, wo ich sage, nee, also das ist eigentlich ein Entwicklungspotenzial bei dem Spieler zu erkennen, aber mit Sicherheit muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein in dem Sinne, wo ich sage, lass uns einfach mal ein bisschen realistischer beginnen. Ja? Und dieser Realismus, der sollte eigentlich einkehren. Natürlich wissen die auch, dass die Spieler auf dem Markt nicht unbedingt mehr so sind wie vielleicht vor 10, 15 Jahren. Es wird etwas enger, ja, es werden weniger. Aber wir sind da auch eher auf der Schiene, wo wir sagen, alles müssen wir auch nicht mitmachen.
Ja, Das bringt mich gleich zu einer interessanten Frage aus meiner Sicht. Glaubst du, dass das mit der Entwicklung der Persönlichkeiten zu tun hat, dass vielleicht jetzt eine verrückte Forderung gestellt werden? Oder ist das einfach eine logische Konsequenz, weil tatsächlich es Vereine gibt, die diese verrückte Forderung auch letztendlich dann bereit sind zu zahlen? Oder ja, am Ende ist es ja meistens das Geld, also zu zahlen?
Ja, das muss jeder Verein für sich selbst entscheiden. Ja,
das ist klar.
Ob ich das mitmache oder ob ich den kurzfristigen Erfolg will, ja, oder ob ich sage, ich habe eigentlich auch Geduld und wir haben auch 10 Jahre gebraucht, um von der Bezirksliga bis in die Thüringenliga zu kommen. Das ist heute natürlich ein Zeitraum, wo jeder sagt, na, so viel Zeit habe ich vielleicht als in meiner verantwortlichen Position gar nicht, deswegen will ich den kurzfristigen Erfolg, also muss ich auch Geld in die Hand nehmen. Nee, also da ticken wir, glaube ich, auch ein bisschen anders. Wir müssen auch mal damit rechnen, vielleicht nicht Thüringenliga zu spielen. Wir müssen vielleicht auch mal damit rechnen, dass es einen Abstieg auch uns treffen könnte. Ja? Und dann darf dieser Verein aber daran nicht kaputt gehen. Ja? Und das ist immer das Wichtige zu sagen, wir müssen eigentlich versuchen, immer mindestens unter den ersten 3 der Landesklasse sportlich zu sein. Dann haben wir eigentlich vieles richtig gemacht. Thüringenliga ist dann eigentlich das Zubrot, zu sagen, ja, dann passt es.
Jetzt gibt es ja genügend, oder nicht genügend, aber einige Gegenbeispiele zu eurer Philosophie und wie ihr es macht. Ich sag mal, es gab in der Vergangenheit immer wieder mal Vereine, die genau einen Sponsor hatten oder einen Hauptsponsor, der dann viel Geld reingebuttert hat. Der Verein dann kurzfristig Erfolg hatte, weil er eben gewisse verrückte Forderungen dadurch eben auch ermöglichen konnte. Ärgert dich das dann, dass es immer wieder solche Ausreißer gibt, die dann denken, okay, sie können hier Fußballmanager spielen und dann vielleicht auch ein Stück weit die Preise auf dem Markt versauen und am Ende hat es dann doch keinen Erfolg?
Das hat mich früher geärgert, da bin ich echt ehrlich und ich kann mich an die Eisenacher Zeit erinnern unter Michael Hallung, wo dann auch ein Martin Fiss dorthin ist und die ja auch eine super Mannschaft hatten, ja, dass die Trübenbachs waren und Dominik Müller und um nur einige zu nennen.
Natürlich, Oberliga-Zeit,
ja, die haben geilen Fußball gespielt, da machen wir uns nichts vor, aber dann ist es auch relativ schnell zusammengebrochen, dieses Kartenhaus. Das hat mich früher natürlich ein bisschen sagen wir mal nicht geärgert, aber man hat da ein bisschen neidisch rübergeguckt. Aber am Ende hat sich doch die Langfristigkeit bezahlt gemacht. Ja, das muss man einfach so sagen. Und wenn man jetzt sieht, wo Eisenach jetzt steht, in der Kreisoberliga, auch nicht gerade da, wo sie vielleicht...
Unteres Drittel.
Ja, das ist schon, sagen wir mal, das Gesundere ist dann wirklich diese Langfristigkeit, auch dieses Durchhaltevermögen zu haben, zu sagen, ja, dann ist es halt so, dann spielen die halt besser oder höher und erholen sich auch mal Martin Fiss, aber mein Gott, das ist nicht der Nabel. Ja, also ich sage dann schon, das Vereinsleben gehört auch irgendwo dazu, dass alle davon partizipieren und nicht nur die erste Mannschaft. Ja, also von daher, mittlerweile ist es, regt mich das jetzt nicht mehr so auf.
Also ich habe da auch eine klare Meinung zu und bin da völlig bei dir und sage auch, liebe Leute, führt euren Verein seriös und nachhaltig, langfristig, mit mittel- bis langfristigen Philosophien und dann stellt sich der Erfolg auch automatisch ein und ein Stück weit nimmt das, glaube ich, auch die Fans dann eher mit als so kurzfristige, verrückte Aktionen. Jetzt haben wir über die Externen gesprochen, aber wir dürfen nicht verheimlichen, also ich glaube, ihr habt knapp 10 Eigengewächse jetzt auch im aktuellen Kader in der Thüringenliga. Du hast gesagt, 2 Junioren wollt ihr jetzt auch zur neuen Saison wieder hochziehen. Das heißt, die Jugendarbeit steht auch ganz groß bei euch auf der Agenda. Woran machst du eine erfolgreiche Jugendarbeit fest?
Erfolgreiche Jugendarbeit sehe ich nicht unbedingt am Tabellenplatz oder an Ergebnissen. Ich freue mich natürlich, wenn Kinder und Jugendliche Pokale gewinnen. Ja, also das ist dann haben sie ein Lächeln in den Augen und dann begeistern sie sich für diesen Sport. Aber ich sehe es eigentlich eher darum, wenn sich die Kinder mit dem Preußen-Trainingsanzug auch in der Stadt bewegen, ja, wo man die sieht und den Pullover halt durch die Stadt tragen oder in der Schule tragen. Das ist für mich erfolgreiche Nachwuchsarbeit, dass sie gerne ins Stadion gehen, mit ihren Kumpels zusammen Fußball spielen. Ich würde mich richtig freuen, wenn wir natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen das Nachwuchs leistungsorientierte Vorleben noch mehr umsetzen könnten. Ja, aber das ist auch in einer kleinen Stadt wie Langensalza nicht unbedingt möglich. Wir müssen nicht Verbandsliga spielen im Nachwuchs, weil man kann auch in der Kreisoberliga guten Fußball zelebrieren. Und wenn jedes Jahr 2 oder 3 Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen würden, dann wäre das richtig genial. Natürlich ist diese Luft ganz dünn da oben. Ja? Wenn die Jungs aus der Kreisoberliga in der A-Jugend in die erste Mannschaft kommen, dann dann spielen die nicht gleich von Anfang an. Ja? Wir haben letztes Jahr 3 hochgenommen mit dem Ben Seifert, mit dem Tobi Binjok und dem Finn Harbour, also meinem Sohn. Davon hat bisher nur Finn richtig geschafft, in die Mannschaft reinzukommen. Der eine ist verletzt oder lange verletzt, der andere durch die Arbeit nicht immer zum Training da. Das macht es nicht einfacher. Ja? Wenn du Thüringer Fußball spielen willst, musst du natürlich in der Konsequenz auch viel Zeit investieren. Ja? Ja. Und da sind manche Jugendliche auch nicht unbedingt bereit, die Freizeit aufzugeben für den Fußball. Aber erfolgreiche Nachwuchsarbeit, wie gesagt, steht und fällt mit engagierten Trainern, Nachwuchstrainern, die wir hegen und pflegen, wirklich. Wir haben da wirklich 20 bis 25 engagierte Leute, die auch schon viele, viele Jahre diesen Verein im Nachwuchs unterstützen. Und das ist für mich erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Ja. Und wenn am Ende noch mal ein Pokal rausspringt, umso besser.
20 bis 25 Trainer oder Unterstützer im Jugendbereich ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Wie schafft ihr das? Gerade die kontinuierlich dann dabei zu haben?
Jedes Jahr schwierig, die Trainerstellen im Nachwuchs zu besetzen. Viele Gespräche im Nachwuchs vom Jugendleiter erforderlich. Ja, der Thorsten Otto macht da eine Riesenarbeit und ohne den wäre der Nachwuchsbereich nicht das, was wir haben. Wir haben 11 Nachwuchsmannschaften. In allen Altersklassen sind wir besetzt, in den kleinen Altersklassen, also Kleinfeldbereich, doppelt besetzt. Ohne Spielgemeinschaft, nur aus dem reinen Preußenverein. Das macht schon stolz. Das kann auch mal in den geburtenschwachen Jahrgängen mal weniger werden. Vielleicht ist es sogar so, dass wir nächstes Jahr gar keine A-Jugend stellen können, aber da müssen wir einfach mal durch ein Jahr. Aber nichtsdestotrotz hat sich das über viele Jahre aufgebaut und dieses Nachwuchstrainer-Team, als Team, mit denen machen wir auch gemeinsam was. Ja? Wir machen da ein Sommerfest mit denen, wir versuchen da auch Wertschätzung rüberzubringen, um denen halt auch das Gefühl zu geben, das sind nicht nur die erste Mannschaft, die im Fokus steht, sondern die sind auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja? Und mit denen, du darfst halt nie vergessen, mit denen genauso ins Gespräch zu gehen, wie mit den Jungs, die in der ersten Mannschaft am Wochenende auf dem Platz stehen. Ja, also ich rede gerne mit unseren Nachwuchstrainern oder genauso gerne wie mit den Spielern, die wir am Wochenende auf dem Platz stehen sehen. Ja, also das ist auch unsere Arbeit als Vorstand, keinen hinten runterfallen zu lassen.
Wie wichtig ist hier Kontinuität auch auf der Trainerbank im Herrenbereich, also gerade Hinblick erste Mannschaft?
Ja, wir brauchen nur auf unseren jetzigen Trainer zu gucken. Thomas Wirth ist 7 Jahre jetzt Cheftrainer, wird nächstes Jahr ins 8. Jahr gehen. Ja, das werden wir auch kurzfristig veröffentlichen, dass er auch im nächsten Jahr auf der Trainerbank sitzen wird. Wir hatten Thomas Geuß 4 Jahre hier, wir hatten Lars Harnisch 4 Jahre als Cheftrainer. Gabo Uslar war nur ein Jahr da, weil er dann in Vaterschaft gegangen ist und hat gesagt, okay, ich ziehe mit euch ins Pokalfinale ein, dann mache ich erstmal wieder Pause.
man soll zurücktreten, wenn es am schönsten ist.
Genau. Also wir haben quasi, wenn ich jetzt mal durchrechne, in 17 Jahren 4 Trainer gehabt. Das ist jetzt ganz okay, glaube ich, für eine erste Mannschaft, die in dem Bereich spielt. Und diese Kontinuität, du musst halt auch manchmal ganz, ganz schwierige Phasen überstehen. Thomas Wirth hat letztes Jahr, das hatte ich auch gesagt, nach einem Spiel, glaube ich, in Schleiz, war unglaublich deprimiert, weil die Mannschaft ganz schwach gespielt hat. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Aber ich bin immer noch, und da lasse ich keine Luft dran, von Thomas Wirth so überzeugt, dass der in diesen Verein passt wie der Arsch auf dem Eimer. Mittlerweile ernten wir so ein bisschen die Früchte von dieser, ich sag mal, sehr, sehr jungen Mannschaft, die sich immer Stück für Stück weiterentwickelt. Mhm. Ja, und wir sind jetzt nach den Ergebnissen oder nach dem 22. Spieltag auf einem Platz, wo wir sagen, Platz 8, das ist wirklich genial mit der jüngsten Mannschaft der Thüringenliga. Und Kontinuität, man muss schwierige Phasen gemeinsam durchleben, um dann auch sich gegenseitig noch viel besser kennenzulernen, zu schätzen und nicht gleich bei jedem Windstoß dann, umzufallen. Das war nie unser Maxim. Man muss sich auch manchmal gegen Meinungen im Verein auch einfach mal wehren können und vielleicht auch manches weglächeln.
Wie schafft man das? Hast du da vielleicht einen Tipp? Also aktuell habt ihr 2 Punkte weniger als zum Ende der letzten Saison. Also das zeigt ja auch den Aufwind und zeigt aber auch, wie eng es dann tatsächlich letztes Jahr war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele andere Vereine dann von sich aus die Nerven verloren hätten oder vielleicht eben nicht so den Trainer unterstützt hätten, wie du es eben gerade gesagt hast, und der dann vielleicht auch von sich aus aufgehört hätte. Wie schafft man es als Vorstand dann wirklich die Nerven zu behalten und auch zu sagen, komm, wir gehen den Weg so weiter?
Ja, einfach mal, wenn der Wind einem richtig in die Nase bläst, da durchzugehen. Ja, weil das ist, im Fußball hat jeder seine eigene Meinung. Das ist auch bei uns im Stadion so, dass da kritisiert wird. Das ist auch gut so, dass gemeckert wird. Es darf auch genölt werden. deswegen gehen wir ja alle ins Stadion, ja. Und dann beim Bier und bei einer Bratwurst, dann darf auch mal diskutiert werden, ja. Aber wenn du von dem Weg überzeugt bist, ja, und das sind wir mit Thomas Wirth und dieser Mannschaft, dann lasse ich auch keine Luft daran, mhm. ja. Und da glaube ich auch, sprechen wir sehr, sehr gleiche Sprache bei uns im Vorstand. Natürlich muss man auch manche Dinge mal, das haben wir auch in der letztjährigen Saisonvorbereitung gesehen, wo nicht alle mit der, ja, mit den Neuzugängen einverstanden waren, und am Ende haben sie gesagt, na, der Habauer hat ja doch wieder recht gehabt. Mhm. Ja, also wir machen nicht alles richtig, aber man muss auch mal Geduld haben und vielleicht den Leuten, die jetzt 10, 15 Jahre hier eigentlich nicht so viel verkehrt gemacht haben, einfach auch mal vertrauen, mhm. ja, und denken, Mensch, vielleicht langfristig gesehen könnte es ja doch wieder passen.
Ja. Eine meiner ersten Fragen, die ich mir vorbereitet hatte, war tatsächlich, weshalb Preußen in der Rückrunde immer so wenig Punkte sammelt im Vergleich zur Hinrunde. Brauche ich jetzt so nicht stellen, weil diese Rückrunde ist deutlich besser als die anderen. Deswegen stelle ich die Frage anders. Was macht ihr diese Saison, diese Rückrunde anders als in den letzten Rückrunden?
Ronny, du hast recht. Das war 4, 5, 6 Jahre immer ein Thema.
Tatsächlich.
Weil die haben in der Hinrunde immer richtig gut Punkte eingefahren. Ja, 25, 26 Punkte. Kann ich mich erinnern. Da hat man aber auch Spieler, sagen wir mal, wie Carsten Weiß, Martin Fiss, die sich dann auch mal ein Spiel ausgeruht haben und gesagt, Mensch, uns kann da eh nichts passieren. Ja? Und der Dicke, also Carsten Weiß, ich schätze ihn unglaublich, ist einer, der dann aber auch mal auf den Tisch gehauen hat, wenn es in der Rückrunde nicht gelaufen ist. Ja? Und wir haben dann irgendwie den Hebel nicht mehr rumgekriegt. Wir haben in den letzten 6 Saisonspielen der letzten Saison noch einen Punkt geholt. Der hat uns letztendlich den Arsch gerettet in Weimar.
Ja.
Aber wir haben auch letztes Jahr, wie gesagt, diese junge Mannschaft gehabt und da hat man einfach diese Nervosität auch gesehen, ja, wo es wirklich ans Eingemachte ging. Was machen wir dieses Jahr anders? Ich glaube, die Mannschaft ist gereift. Ja. Die haben mittlerweile nicht mehr, oder die haben schon ein paar Thüringen-Liga-Spiele in den Beinen mittlerweile. Ja. Wir spielen mit einer Abwehrkette, die ist im Durchschnitt 20 Jahre. Ja. Und da triffst du ja manchmal auch auf alte Haudegen in der Thüringen-Liga.
Ja.
Und die machen mit dir auch mal ganz verrückte Sachen. Aber mittlerweile können sie sich zur Wehr setzen. Und das hat man bei einigen Spielen jetzt gesehen. Gerade auswärts. Wir sind jetzt in 4 Auswärtsspielen dieses Jahr, dieses Kalenderjahr ungeschlagen. Wir haben 3 gewonnen, 1 unentschieden gespielt. Und wir haben noch nie in Dachwig gewonnen gehabt. Wir haben jetzt den Sieg in Dachwig geholt. Wir haben in Nordhausen gewonnen, in Geratal. Also Die wissen mittlerweile auch, wie man mal dreckige Siege einfährt. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ja, ist auch so ein Reifeprozess, genau.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Was war so die wichtigste Entscheidung in den vergangenen Jahren, wo du jetzt sagst, okay, das war für die sportliche Entwicklung von Preußen so die, vielleicht nicht die wichtigste, aber schon eine der wichtigsten?
Eine prägende, wo man am Anfang auch nicht wusste, wo die Reise hingeht, war die Verpflichtung von Thomas Wirth 2019. Ja, wir haben uns ja vorher auch nur mal als Gegner gegenübergestanden, wo er mit Weider als Trainer gearbeitet hat. Und als der Gabe Uslar uns dann gesagt hatte, er wird nicht weitermachen, hatte ich Thomas Wirth kontaktiert, auch wenn ich wusste, dass er in Jena wohnt, ja, also in Isserstedt bei Jena. Und diese Entscheidung damals war für uns beide eigentlich nicht vorauszusehen, dass er über 7 Jahre mittlerweile hält. Und mittlerweile ist ein freundschaftliches Verhältnis daraus entstanden. Nicht nur zu mir, auch zum Lars Harnisch, zu einigen Spielern. Das war ein Glücksfall, ja, für den Verein. Ein unglaublich menschlicher, sozialer Typ, der Fußball-Sachverstand hat ohne Ende. Ja, Fußball bekloppt ist, genauso wie ich. Und das hat gepasst und das hat den Verein richtig weitergebracht, auch wenn er natürlich, und wir standen ja mal kurz vor dem Oberliga-Aufstieg mit den Playoff-Spielen 2021 in der Corona-Zeit, er ist natürlich einer, der gerne mal in der Oberliga trainieren würde. Ja. Das wird mit Langensalza in den nächsten 2, 3 Jahren nicht passieren. Ja. Ausschließen will ich gar nichts, aber er hat mittlerweile, glaube ich, auch seinen Frieden damit gefunden, auch in der Thüringen-Liga dort zu trainieren, wo es ihm, glaube ich, Spaß macht, wo er mit Leuten umgeben ist, die ihm wohlgesonnen sind und wo er und seine Frau und auch sein Stiefsohn Julian, der bei uns im Tor steht,
ja,
sich, glaube ich, sehr wohlfühlen. Und da nimmt man auch diesen Aufwand in Kauf, 3-mal die Woche von Isserstedt nach Bad Langensalza zu fahren.
Auch hier zahlt sich am Ende dann wahrscheinlich wieder Geduld aus. Und ja, das schließt sich oder das zieht sich wie ein roter Faden dann durch eure Vereinsarbeit. Gefällt mir gut. Du hast angesprochen Corona-Zeit, die Playoff-Spiele. Da seid ihr aus meiner Sicht von außen doch auch belächelt worden, dass ihr überhaupt dieses Abenteuer auf euch nehmt. Ja, was hat euch dazu bewogen? Hätte ja auch klappen können und dann wäre es in die Oberliga gegangen, mit sicherlich nochmal deutlich mehr Arbeit dann für dich am Ende.
Es war 2021 ja eine wilde Zeit, wo wir ein halbes Jahr gar kein Fußball spielen konnten. Mhm. Ja? Und dann haben wir halt gesagt, lass uns doch, wenn es das denn gibt, und ich glaube, der Vorschlag kam sogar so ein bisschen aus unserer Richtung, lass uns doch Playoff-Spiele machen und dann haben die Jungs wenigstens Spielbetrieb. Ja? Dass das für uns am Ende so gut ausgeht, dass wir in Gera dieses Halbfinale gewinnen bei der Wismut, die ja nun Top-Favorit waren und in einem absolut verrückten Spiel 4-3 in der Verlängerung gewonnen hatten, bei, ich glaube, noch 30 Grad und das und dann dieses Finale gegen Arnstadt zu spielen. Wir hätten das damals gemacht mit der Oberliga, einfach aus dem Grund, weil die Oberliga damals so geil war mit 8 Thüringer Mannschaften. Da war Rot-Weiß Erfurt dabei, da war Wacker Nordhausen dabei, Schott Jena, Martin Roda. Du hättest ja nicht so den großen Aufwand gehabt, was die Fahrtstrecken betrifft. Und allein das Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt hätte dir wahrscheinlich den halben Saison in Tag gebracht. Ja. Wir hätten das damals gemacht und wir hätten auch keine Angst gehabt. Natürlich wäre das sportlich für uns wahrscheinlich auch schief gegangen, aber die Jungs hätten da, glaube ich, auch nicht zweimal überlegt und gesagt, mein Gott, dann machen wir es halt.
Auf geht's ins Abenteuer, genau.
Ja.
Die Corona-Zeit war tatsächlich, glaube ich, für jeden Verein und für jeden Fußballer die schrecklichste Phase der letzten 10, 20 Jahre. Da sind auch einige Vereine fast zugrunde gegangen, haben heute noch zu knabbern. Wie seid ihr durchgekommen? Zum einen natürlich das Sportliche, hat es da angesprochen. Wie habt ihr euch da bei der Stange gehalten? Zum anderen auch als Verein, gerade finanziell, gab es danach auch Einbußen?
Man hat es ja schon ein bisschen wieder verdrängt. Das ist schon wieder 5 Jahre her, ja. Und das ist auch gut so, dass man das verdrängt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es uns gar nicht so schlimm getroffen. Ja? Also weder im Nachwuchs, weil man gesagt hat, es gehen viele Mitglieder vielleicht weg oder verlieren die Lust am Fußball. Eigentlich gar nicht. Wir haben danach richtig Zulauf gehabt. Ja? Und was den Männerbereich betrifft, ja, den Kontakt hatte man damals ja wie alle Vereine gehalten über Social Media und Videokonferenzen. Ja? Man war froh, dass man wieder mal sich sehen konnte. Ja? Und also ich habe nicht das Gefühl, dass es dem Verein Schaden genommen hat. Auch finanziell nicht, muss ich sagen, weil wir haben damals auch keinen Sponsor verloren. Die haben gesagt, wir bleiben bei der Stange. Viele haben auch in dem Jahr, wo kein Fußball gespielt wurde, ihre Zahlungen geleistet. Mhm. Und von daher hat es uns nicht schlimm getroffen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ist doch auch schön, mal ein positives Beispiel zu hören. Und auch hier wieder Geduld zahlt sich am Ende auch wieder aus, auch für die Sponsoren, dass sie bei der Stange geblieben sind. Wunderbar. Wie zufrieden warst du denn mit dem Thüringer Fußballverband in der Zeit, Corona-Management? Wohlwissend, dass es natürlich auch für den Verband eine völlig neue Situation war und keiner konnte sich darauf vorbereiten.
Ich denke, man kann Verbände immer kritisieren, aber ich sage auch immer, wenn ich Kritik äußere, muss ich gleichzeitig auch so Dinge ansprechen, wie ich es denn besser machen wollte. Ja? Und nicht immer nur sagen, das, was er macht, ist falsch. Ja? Und ich habe eigentlich zum Verband ein ganz gutes Verhältnis zu handelnden Personen. Ich sehe das gar nicht so kritisch. Ich glaube, für die war das auch völliges Neuland, was sie da betreten mussten. Natürlich ist die Diskussion, ob Spielfortsetzung, Saisonunterbrechung, Saisonabbruch. Mein Gott, also wir sind alle keine Profis in dem Bereich. Und ich fand das gut, dass die in die Diskussion gegangen sind, dass man diese Videokonferenzen mit allen Vereinen gemacht hat. Das war ja damals auch neu für alle. Mhm. Das fand ich schon klasse. Ja?
Ja.
Ob jetzt jede Entscheidung am Ende richtig war, boah, mein Gott, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch.
Mhm. Ja, also darum geht es ja jetzt auch gar nicht, irgendeine Bewertung zu treffen. Mhm. Ich denke, da sind wir uns einig, das war für alle Neuland. Und guter Ansatz aber von dir, nicht immer nur zu meckern, sondern Verbesserungsvorschläge zu bringen. Hast du aktuell Verbesserungsvorschläge für den Verband oder vielleicht auch Wünsche, wo du sagst, Mensch, da könnten wir was anpassen?
Ja, letztendlich ist ja der Verband der Dienstleister der Vereine. Ja? Und wenn ich eine Frage habe oder ich gehe in den Austausch, dann fühle ich mich schon abgeholt, ja? Dass sich die Leute dann auch kümmern, wenn ein Thema ansteht. Aber letztendlich muss ich meinen Verein organisieren. Ja? Und da kann mir auch kein Verband, Dinge abnehmen, die ich letztendlich als Vorstand hier zu führen habe. Ja? Die können mich unterstützen im Spielbetrieb, das ist vollkommen okay. Ja? Und wenn ich Wünsche äußern dürfte, man müsste versuchen, den Thüringer Fußball als solches auf eine andere Stufe zu heben. Ob der Verband der Richtige ist, das mag ich zu bezweifeln, das müssen die Vereine selber entscheiden. Wir sind nun mal das Bundesland mit dem schlechtesten Fußball, glaube ich. Ja? Also wir stehen mit drei Regionalligisten da, wo kein anderer Verband steht. Ja? Und wenn wir nicht mal einen Drittligisten haben, dann ist das nicht unbedingt ein Zeugnis dafür, dass wir hier Hurra schreien können.
Ja, Gebe ich dir recht. Und auch die Ländervergleiche in den U-Mannschaften zeigen ja auch, oder sprechen eine deutliche Sprache. Auch da bekleckern wir uns nicht mit Ruhm, muss man so ehrlich sagen. Was auch immer wieder Thema ist, letzte Frage so Richtung Verbandsarbeit, Auf- und Abstiegsregelung. Das ist ja immer eine große Lotterie dann zum Ende hin. Wie viel steigen ab? Ist immer davon abhängig, wer kommt von unten hoch, wer geht in die nächste höhere Liga, wer kommt von der höheren Liga runter aus dem Bereich. Wie siehst du das mit der Auf- und Abstiegsregelung? Ist das so in Ordnung, dass die Vereine gefragt werden, das entscheiden können? Oder sagst du, die Möglichkeit 2, die es ja eigentlich dann nur noch gibt, wer Erster wird, muss halt aufsteigen?
Ganz schwieriges Thema, weil ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, in Thüringen nimmt man sich so ein bisschen raus, auch viele Vereine. Wir gucken mal, wo wir nächste Saison spielen, ja, und richten uns da ein, wo es uns am schönsten ist und wo wir uns am wohlsten fühlen. Ja, und deswegen diese Aufstiegsverzichte und vielleicht Rückstufungen in andere Ligen, ich kann das aber nicht nachvollziehen. Ja, also wie soll ich denn eine Mannschaft verkaufen, wenn sie auf Platz 1 steht, zu sagen, nee, pass auf, aber wir können da nicht hoch, wir haben als Vorstand vielleicht nicht unsere Hausaufgaben gemacht. Ich stelle eine Mannschaft zusammen, die um Platz 1 steht, dann muss ich auch den Arsch mitnehmen als leitende Funktion und zu sagen, dann muss ich den Jungs auch das bieten, was sie letztendlich auch geschafft haben sportlich. Und diese Aufstiegsverzichte, ich kann es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Dann würde ich vielleicht sogar mein Amt niederlegen, zu sagen, nein, das ist sportlicher Wettbewerb und wenn ich das nicht will, dann bin ich vielleicht auch fehl am Platze. Muss ich ganz klar so sagen, weil ich finde, da sollte sich jeder Verein eigentlich das Recht rausnehmen, zu sagen, wenn wir auf Platz 1 stehen, dann muss es auch hochgehen. Ja, und da kann der Verband letztendlich ja auch Strafen aussprechen, wie er will. Letztendlich zahlen sie die 1.000 Euro Strafe, wenn sie nicht aufsteigen, dann ist es so. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir da mehr diesen sportlichen Charakter, diesen Wettbewerb eigentlich ausleben, indem wir sagen, vielleicht haben wir da auch eher Planungssicherheit, was das betrifft. Ja, und wenn am Ende wieder 3 nicht aufsteigen wollen, dann wartest du ja bis Mitte Juni, um zu wissen, wer letztendlich davon profitiert oder letztendlich auch absteigen muss, ja, wenn keiner aus der Thüringenliga aufsteigt. Ja. Katastrophe, wenn dafür einer bestraft wird, wenn einer nicht aufsteigen will.
Ja.
Finde ich absolut nicht in Ordnung.
Gebe ich dir recht, aktuell ist es noch so und kann tatsächlich dann dieses Jahr auch wieder dazu führen, dass einer mehr aus der Thüringenliga absteigt. Deswegen habe ich das Thema kurz angesprochen. Und nehme auch mit, wenn Preußen Bad Langensalza unter deiner Führung Erster wird, dann geht es in die Oberliga.
Ja, ist momentan eher unrealistisch, aber da stehen wir ganz klar dazu. Und wenn unsere zweite Mannschaft, die momentan Erster ist in der Kreisliga, dann geht es wieder hoch in die Kreisoberliga. Auch wenn die vielleicht sogar unattraktiver ist oder erscheint, weil eben viele Mannschaften aus dem Eichsfeld kommen. Aber Mann, die Jungs haben Erfolg gefeiert. Also sollen sie doch auch sich mit den Besseren messen. Ja, und ich muss einfach die Voraussetzungen dafür schaffen. Ja.
Wo wird die Vereinsarbeit bei Preußen Bad Langensalza derzeit so am stärksten auf die Probe gestellt? Was ist gerade so die größte Herausforderung, an der du arbeiten musst?
Wie jedes Jahr eigentlich das Thema Nachwuchstrainer, die zu hegen und zu pflegen. Ja, dass wir auch vernünftig durch die Saison durchgeplant bekommen. Und natürlich das Thema Schiedsrichter ist immer ein Thema. Wir haben 8 Schiedsrichter, sind wir sehr, sehr froh. Mhm. Immer auf Kante genäht, weil wir brauchen 8. Und auch da Schiedsrichter zu gewinnen, ist immer ein Thema zu sagen, boah, es ist eigentlich, damit willst du dich ja eigentlich gar nicht beschäftigen, ja. Aber es gehört dazu. Und wir haben eine Schiedsrichtergruppe, die vom Richard Lorenz angeführt wird als höchstklassigem Schiedsrichter. Wir machen mit denen auch jedes Jahr, gehen wir mit denen essen. Wir wollen denen auch Wertschätzung rüberbringen, ja, weil die genauso zum Vereinsleben dazugehören wie die Spieler, Trainer oder sonst wer. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und da könnte natürlich der Verband auch mit eingreifen, wo ich sage, wenn du vorhin gefragt hast nach Wünschen, gerade die Vereine, die das erfüllen, das soll oder übererfüllen, dann sollte man denen vielleicht auch mal einen Bonbon hinschmeißen, ja, und nicht sagen, wir bestrafen die, die es nicht schaffen, sondern die es schaffen, sollten vielleicht auch dafür mal, eine Anerkennung bekommen. Mhm. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Da hast du schon einen Teil meiner oder eine Teilantwort für meine letzte Frage gegeben, deswegen ziehen wir sie einfach vor. Wenn du 3 Wünsche frei hättest an den Thüringer Fußball, was müsste sich da in den nächsten Jahren verbessern? Also, oder was könnte man angehen? Zum einen habe ich jetzt mitgenommen, die Vereine dann auch ein Stück weit beachten oder denen was Gutes tun, die eben Schiedsrichter soll übererfüllen.
Ja,
also bleiben noch 2.
ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder mal ein Zugpferd haben hier in Thüringen. Ja, dieses Thüringen-Derby jedes Jahr oder wenn sie es 3-mal spielen, Erfurt gegen Jena, das ist sicherlich ganz gut und da freut man sich auch drauf. Aber so ein richtiges Aushängeschild haben wir ja momentan nicht. Ja? Und das fehlt auch für die Jugendlichen, ja, dass die mal sagen, hey, Erfurt ist ein geiler Verein, ja, die spielen, was ich, im Profifußball. Das fehlt uns hier total. Ja? Und ich, was nutzt mir, wenn alle Bayern oder Dortmund oder Schalke oder Mönchengladbach-Fans sind? Das hilft uns hier im Thüringer Fußball überhaupt nicht. Ja? Und deswegen wäre es schon gut, wenn wir wieder mal jemanden ein bisschen nach oben kriegen, was das Aushängeschild betrifft. Und wenn es Jena ist, ist es Jena, kann ich es auch nicht ändern als Erfurt-Fan, aber ich würde mich für Thomas Wirth freuen, weil der geht ja dann oft in Jena ins Stadion und auch ja. Das ist akzeptiert. Und nach dem letzten Thüringen-Derby waren wir ja beide im Stadion und er hat ein Lächeln auf dem Gesicht, ich nicht so.
Wobei es war ja, also kein, will jetzt nicht sagen, dass es ein schönes Spiel war, aber es war ein Spiel mit vielen Toren. Ein
geniales Erlebnis, ja. Genau. Man war auch gar nicht so enttäuscht, auch als Erfurter, weil man war einfach bei einem sensationellen Erlebnis dabei, ja, mit 5-5 und 9-7 nach Elfmeterschießen, also das hat schon richtig, das wird auch noch lange nachwirken, dieses Spiel. Wir hatten vorher eine Wette, dass ich dann im Jena-Trikot auflaufen muss beim nächsten Training oder kommen muss oder Thomas wäre dann im Erfurt-Trikot gekommen. Mhm. Er hat es dann gelassen, weil es einfach ein gutes Erlebnis war und wir haben es dann nicht
gemacht. Hast du
Glück gehabt? Okay. Ja, ich hatte mich aber schon vorbereitet, ich hätte das irgendwie anders hingekriegt.
Okay. Ja, ein Wunsch bleibt noch oder eine Idee vielleicht auch?
Ach, dass wir einfach schön bei Bier und Bratwurst im Stadion Fußball gucken können. Ja? Wo trifft man sich denn heutzutage noch und führt mal ein nettes Gespräch über Gott und die Welt? Das ist doch entweder, weiß ich, beim Karneval, bei der Feuerwehr oder halt bei seinem Lieblingsverein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das auch weiterhin hier in die Städte oder Dörfer tragen. Ja? Dass die Dörfer weiterhin hier ihren Fußball haben, das wäre ganz wichtig, weil viele sterben ja doch weg. Und dass wir hier in der Region so ein bisschen auch der Anlaufpunkt sein können für höherklassigen Fußball, das bieten wir auch den Jungs an. Ja, und das würde ich mir halt wünschen, dass wir diese positive Stimmung im Stadion auch weiterhin haben. Wir haben nicht die Probleme wie andere Vereine in der Thüringenliga, wo wir halt am Wochenende gespielt haben, was ich in Nordhausen, wo man ganz andere Probleme hat. Also da arbeiten wir doch hier sehr, sehr viel ruhiger. Und da freut man sich auch drauf, wenn man ein Heimspiel hat.
Ja, die letzten Worte gebühren dir. Hast du noch was du loswerden möchtest, was du uns mitteilen möchtest?
Ja, vielleicht in deine Richtung, Ronny. Ich freue mich, dass einer den Mut hat, so einen Podcast über den Thüringer Fußball ins Leben zu rufen. Und das ist nicht alltäglich. Und ich werde mir sicherlich auch viele, viele Folgen anhören, die noch kommen werden.
Ich hoffe alle.
Ja, das will ich nicht ausschließen. Ja, die Zeit wird dann im Auto immer mal passieren. Immer interessante Gespräche führen, dass man im Gespräch bleibt über den Thüringer Fußball. Das ist wichtig, diesen Amateursport nach außen hin auch eine Basis zu geben oder auch ein bisschen in das Licht zu rücken. Ja? Und das machst du und das finde ich geil. Und freue mich, dass du hier warst. Und man sieht sich ja auf den Plätzen hier in der Region. Und das hoffe ich, dass du dann vielleicht mal mit Ottruf wieder in der Thüringenliga in Langensalza spielst. Nicht unbedingt im Pokal, weil da haben wir das letzte Mal verloren.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich gut.
Schlimmes Erlebnis, weil mein Sohn hat den entscheidenden Elfmeter verschossen. Auch daraus hat er gelernt. Und es gibt Dinge, die gehören dazu. Muss auch mal wehtun. Aber wir werden uns auch auf einem Bier im Stadion treffen.
Ich denke auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit dir sprechen durfte. War sehr, sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass wir das zu gegebener Zeit wiederholen werden. Uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Ich wünsche euch für die verbleibende Saison und auch für die neue Saison dann logischerweise alles, alles Gute. Ich glaube, dass wir sehr viel mitgenommen haben aus dem Gespräch. Wer zwischen den Zeilen lesen möchte und lesen sollte, dann auch wird mitnehmen, dass sich Geduld auszahlt, dass sich Kontinuität auszahlt, sowohl im Vorstand als auch auf der Trainerbank oder eben auch im Kader. Ich denke mal, das ist ein Lerneffekt, den kann man aus dem Podcast heute mitnehmen. Besten Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Gute Zeit.